Der BVB als solches in seiner Gesamtbetrachtung gehört am Ende den Fans. Wir haben einen Verein mit über 150.000 Mitgliedern, die Basis von Borussia Dortmund sind. Und ich sage immer gerne, die Fans sind die wirtschaftliche und die emotionale Basis von Borussia Dortmund. Ohne die Fans ist das alles hier nicht darstellbar. Da füllt man keine Stadien damit, da hat man keine Rezipienten, die für Sponsoring-Aussagen zugänglich sind, hat man keine, die vor den Fernsehern sitzen, um die Spiele zu gucken.
Das tut doch gut, was Thomas Tress, der Geschäftsführer Finanzen und Organisationen von Borussia Dortmund, über die Fans des BVB sagt. Und damit herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich bin Ralf Bosse und ich habe mit Thomas Tress gesprochen. Das ist der Mann für die Finanzen beim BVB, denn es ist so ein Mini-Jubiläum da, Borussia Dortmund und die Börse. Es ist vor 20 Jahren nämlich ein ganz entscheidender erster Schritt getroffen worden, 28. November 1999. Da hat die Jahreshauptversammlung des Vereins damals durchaus entschieden, den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, um das mal so zu sagen, auszugliedern. Und dadurch hat man rückwirkend im selben Jahr, 1999 noch, die Borussia Dortmund KG auf Aktien gegründet. Das war schon mal die Änderung vom Verein hin zu einer KGaA, um theoretisch irgendwann einmal, wenn das so kommen sollte, tatsächlich an die Börse zu gehen, um damit Geld zu verdienen. Ihr werdet gleich im Gespräch mit Thomas Tress hören, das ist so selten nicht. Die meisten Bundesliga-Vereine sind durchaus eine KGaA. Schalke ist der einzige, der Nachbar also vom BVB. Das ist noch ein echter Verein. Alle anderen stehen weitestgehend schon so weit in der Theorie zur Verfügung zu sagen, ja, wir gehen jetzt auch den nächsten Schritt, gehen an die Aktie, gehen an die Börse, werden uns dort präsentieren, so wie es der BVB gemacht hat. Also so ungefähr, wenn man das so möchte, 20 Jahre her. Kleines Jubiläum, dass der BVB sich auf die Reise Richtung Börse gemacht hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit Thomas Tress, der seit dem 1. Januar 2006 CFO, wie der so schön heißt, Geschäftsführer Finanzen und Organisation bei Borussia Dortmund ist. Und hier hört ihr das Gespräch mit dem Thomas Tress. Thomas Tress darf ich begrüßen, der wichtige Mann für die Finanzen und die Organisation, denn der ist nämlich der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Und Thomas, ihr dürft feiern, wenn man das so sagen darf. Vor 20 Jahren hat der Verein entschieden, wir gehen an die Börse. Rückwirkend, so aus deiner Sicht, der richtige Schritt, alles richtig gemacht. Ist dieser Börsengang ein Erfolgsmodell für den BVB?
Der Börsengang, der im 2000 im Oktober erst stattgefunden hat, war ein Schritt, den die vormalige Geschäftsführung abgebildet hat. Nach unseren Vorstellungen ist das nicht so gelaufen, wie man typischerweise im Börsengang betrachtet. Denn dort hätte man vielleicht das Geld anders eingesetzt, als man es denn eingesetzt hat. Wenn man das in der Retrospektive betrachtet, haben wir sehr viele Vorteile aus der Börsennotierung gezogen. Denn auch die Sanierung, die wir abgebildet haben in den Jahren 2005 bis 2008, hat auch nur so stattfinden können, weil wir eben an der Börse waren und die damaligen Schuldenlast auch nur so in diesem Art und Umfang reduzieren konnten.
Ich habe von 20 Jahren gesprochen, der reine Börsengang, die Aktienverkäufe, wenn man so will, sind 19 Jahre alt. Die Entscheidung zu sagen, wir machen das, ist 20 Jahre alt. Wir haben BVB-Fans, die waren damals noch gar nicht auf der Welt, die haben das irgendwie mal spitz gekriegt, da ist ja irgendwas. Es ist diese legendäre Flugzeughalle in Düsseldorf am Flughafen, wo man gesagt hat, das ist die einzige Rettung für den BVB. Du bist damals ja noch nicht offiziell für Borussia Dortmund tätig gewesen, aber warst und bist ja auch gelernter Wirtschaftsprüfer und hast das sicherlich verfolgt, weil das zum allerersten Mal war, dass ein großer Fußballverein echt auf der Kippe stand und vielleicht sogar hätte komplett aufgelöst werden müssen. Und dann die Entscheidung Börsengang.
So als Naja gut, das ist im Kontext nicht ganz richtig. Das legendäre Thema, nämlich diese Veranstaltung in Düsseldorf am Flughafen, die war im März 2005, also Jahre nach dem Börsengang. Und zur damaligen Zeit war ich als Berater für Borussia Dortmund tätig und habe das Sanierungskonzept mit meinem Team erarbeitet, wenn denn vielleicht auch nicht für die Öffentlichkeit visualisiert. Gleichwohl war ich natürlich in Düsseldorf in dieser Halle und habe das auch verfolgt und das war auch sehr viel Anspannung, bis dann mit 94%iger Zustimmung die Zustimmung der damaligen Fondszeichner an dem Stadionfonds in ihre Zustimmung gegeben haben.
Das Ding hätte damals kippen können. Wenn die meisten gesagt hätten, das machen wir nicht, dann hätte es den BVB danach nicht mehr gegeben?
Das muss man annehmen. Es war so die Frage, kriegt man die Möglichkeit, eine Gläubigervereinbarung zu realisieren oder zieht man den schwarzen Anzug an?
Ja, und ihr habt euch rausgeputzt, nicht den schwarzen Anzug für die Beerdigung, sondern haben gesagt, nein, wir fangen jetzt nochmal richtig an. Es ist ja eigentlich so von der Grundidee her nicht ganz selten, dass die Vereine eine KGaA sind. Das sind die meisten Bundesliga-Vereine. Schalke 04 ist der einzige echte Verein, der als e.V. noch besteht. Alle anderen haben sich weitestgehend so aufgestellt, zu sagen, wir gliedern die Profifußballabteilung aus und könnten als KGaA tagtechnisch diesen Schritt auch gehen. Warum macht's keiner, obwohl ihr jetzt so 15, 20 Jahre da ja schon unterwegs seid und sehr erfolgreich unterwegs seid? Wieso geht jetzt erst die Spielvereinigung Unterhaching überraschenderweise, aber kein anderer großer, prominenter Verein hin und sagt, wir machen es auch?
Gut, ich meine, es gibt jetzt nicht so viele große Marken im deutschen Fußball, die vielleicht auch die Strahlkraft hätten, um das heute erfolgreich hinzubekommen. Das muss man schon akzeptieren. Und es ist dann auch mit der Konsequenz natürlich verbunden, dass man eine sehr viel höhere Transparenz hat, als wenn man denn nicht an der Börse notiert ist. Und soweit mag dann der ein oder andere Verein für sich entscheiden, dass sie vielleicht nicht die Strahlkraft haben oder auch zurückschrecken vor den Konsequenzen eines Börsengangs und der damit verbundenen Transparenz. Zum anderen haben sie natürlich auch viele Vereine, die in ihren Mitgliedern auch vielleicht auch nicht die Mehrheiten bekommen oder dass man nicht erwartet, dass man diese bekommt, um solch einen Börsengang zu realisieren.
Ihr habt ihn gegangen, diesen Schritt, und habt klar gesagt, für uns ist es ein Erfolgsmodell, wir werden das auch machen müssen, weil die Alternative war ja nun überhaupt nicht da. Und wenn man jetzt nochmal sagen muss, wir haben einen Ausgabepreis von 11 Euro gehabt damals von der Aktie, die dann zwischendurch runterrauschte auf 2 Euro, aber jetzt so in den letzten Monaten, ich verfolge das tatsächlich jeden Tag, was mich auch interessiert, stabil bei 9 Euro etwa liegen, ist das jetzt im Endeffekt für die Aktionäre verlorenes Geld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele BVB-Fans sagen, ich achte da gar nicht drauf, ist mir völlig wurscht, Hauptsache ich habe da meine Aktie, meine Anteile an meinem Verein.
Ja, da muss ich, glaube ich, mal ein bisschen aufräumen. Also natürlich ist es richtig, dass der Ausgabepreis der damaligen Aktien bei 11 Euro lag. Das waren, wenn ich mich richtig entsinne, 19,5 Millionen Stücke. Heute hat Borussia Dortmund 92 Millionen Aktien. Und in dieser Phase bis heute sind im Wege von verschiedenen Kapitalerhöhungen, noch unter der Ägide der ehemaligen Geschäftsführung im Jahre 2004, dann im Zuge der Sanierung 2006 und dann nochmal beim Onboarding strategischer Partner im Jahr 2014 Kapitalerhöhungen gemacht worden. Und diese Ausgabepreise für diese Aktien, die dann neu ausgegeben wurden, nach dem Börsengang, wurden ganz andere Ausgabepreise vereinbart. Die lagen bei 2 Euro, 2,50 Euro, sie lagen in der Größenordnung von etwas über 4 Euro, sodass der durchschnittliche Ausgabekurs der Aktien, die heute am Markt sind, in seiner Durchschnittsbetrachtung unter 5 Euro liegen. Und deswegen, wer damals diese Aktien gezeichnet hat bei 11 Euro und nur diese behalten hat, der hat sicher Geld verloren. Wer aber diese Kapitalmaßnahmen dann danach entsprechend seiner Beteiligung auch immer mitgezogen hat, der hat deutlich gewonnen. Denn er hat deutlich mehr heute an Wert, als er den für diese Aktien je ausgegeben hat.
Hast du denn den Eindruck oder könnt ihr es überhaupt nachhalten, wer kauft, um das wirklich als wirtschaftliches Gewinnobjekt zu nutzen? Oder wer ist ein reiner Fan und sagt, ich will das jetzt auch endlich mal bei mir an der Wand hängen haben, ich will meinen Verein zu Hause haben, ich will ihn auch einfach besitzen?
Also erstens haben die Fans erstmal den Verein im Herzen und nicht in Form unbedingt in einem Bilderrahmen dargestellte Aktie. Und wenn man unsere Aktionärstruktur betrachtet, haben wir 60% der Aktionäre im sogenannten Free Float. 40% rund sind Ankeraktionäre wie der eingetragene Verein als solches, also der Ballspielverein Borussia 09 e.V., wie die Warner Industries, die Signal Iduna, Puma und natürlich unser Einzelaktionär Bernd Gieske. Die anderen 60% im Free Float sind reflektiert zu großen Teilen durch deutsche, aber natürlich auch internationale institutionelle Anleger. Sehr viele Aktionäre haben wir ja in den Großbritannien, sehr viele in den USA und dort sind es im Wesentlichen dann auch Fondsgesellschaften, die an Borussia Dortmund beteiligt sind. Und natürlich gibt es auch viele Fans, die ihre Aktien haben. Die Zahl kann ich nicht identifizieren, weil es keine Inhaberpapiere sind. Aber wenn man den Handel unserer Aktie, der sehr rege ist, im sechsstelligen Bereich jeden Tag sieht, dann sind das keine Fans, die ihre Aktien täglich handeln, sondern das sind dann professionelle Kapitalanleger.
Wenn wir zu denen, die du gerade genannt hast, nochmal die Prozentanteile dazunehmen, Puma, Signal Iduna und der BVB als Verein, als e.V., ihr habt etwa 5%, der Herr Gieske nicht ganz 10, Evonik 14 und der Rest ist dann verteilt?
Auf verschiedene Fondsgesellschaften, Einzelpersonen, die jeweils für sich betrachtet unter 3% Beteiligung am BVB haben.
Aber der BVB gehört sich noch selber?
Der BVB als solches in seiner Gesamtbetrachtung gehört am Ende den Fans. Wir haben einen Verein mit über 150.000 Mitgliedern, die Basis von Borussia Dortmund sind. Und ich sage immer gerne, die Fans sind die wirtschaftliche und die emotionale Basis von Borussia Dortmund. Ohne die Fans ist das alles hier nicht darstellbar. Da füllt man keine Stadien damit, da hat man keine Rezipienten, die für Sponsoring-Aussagen zugänglich sind. Da hat man keine, die vor den Fernsehern sitzen, um die Spiele zu gucken. Insoweit ist das Kapital von Borussia Dortmund in jeder Hinsicht die Basis bei den Fans zu suchen. Und sie selber gehören, das wäre ein bisschen vermessen. Denn die KGaA gehört sich ja nicht selber, sie gehört ihren Anteilseignern. Und der Verein gehört auch niemand, wenn man das überhaupt betrachten wollte, mit Gehören, dann wären es 150.000 Mitglieder.
Die alle 0,00001% Promille oder was auch immer, aber immerhin sagen können, mir gehört der Verein. Haben denn viele Vereine da, Fans damals gesagt, Mensch, so eine Aktie, ich hätte sie ganz gerne, ich würde sie auch bei mir ganz gerne an die Wand hängen. Habt ihr das damals gemacht?
Also die Vorgängergeschäftsführung hat auch so etwas wie Schmuckaktien ausgegeben, wohl auch viele Fans haben das so gekauft und haben es dann tatsächlich an die Wand gehängt. Aber heute gibt es die Aktie ja nicht mehr in dieser Form, dass man sie an die Wand hängt. Sie haben sie eingebucht in irgendwelchen Depots und am Ende sind sie hinterher bei Clearstream mit Globalgo-Kunden hinterlegt.
Jetzt hattest du eben mal so ein bisschen im Nebensatz, aber ich habe das gehört, deswegen geht es nicht verloren, gesagt, dass ihr natürlich als börsennotierter Verein entsprechende Verpflichtungen habt, um den Anlegern nachzuweisen, was bei euch läuft. Verletzte Spieler müsst ihr wahrscheinlich sofort bekannt geben, weil das Arbeitsmaterial ist jetzt beeinträchtigt. Theoretisch könnten schlechte Ergebnisse da rauskommen. Kannst du das vielleicht nochmal sagen, was ihr da alles machen müsst, weil das Börsengesetz vorgeschrieben hat?
Also erstens, die Verletzung eines Spielers als solches ist jetzt keine kapitalmarktrelevante, notwendige Publikation. Die werden anderweitig gemacht aus ganz sportlichen Erwägungen, weil es die Fans interessiert. Das macht unsere PR-Abteilung, unsere Kommunikationsabteilung, das ist aber bei jedem Verein überall so. Was wir aktienrechtlich besonders haben, ist natürlich, dass wir so etwas wie Quartalsberichte, Halbjahresberichte machen, dass wir große Hauptversammlungen haben, wo dann zwischen 2.000 und 3.000 Menschen kommen, dass wir der Ad-Hoc-Publizität unterliegen. Das heißt, wenn wir wesentliche Tatsachen haben, die den Kurs beeinflussen können, dann muss man die auf diese besondere Art und Weise als Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlichen. Das sind die Themen, die dann zusätzlich kommen. Neben dem hast du natürlich die Notwendigkeit, dass du deine Jahres- und Konzernabschlüsse nicht nur nach HGB machst, sondern einen Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften veröffentlichst. Und diesen veröffentlichen wir natürlich in Deutsch und auch in englischer Sprache. Man hat die Besonderheit, dass man als börsennotiertes Unternehmen natürlich regelmäßig auch aufgrund einer notwendigen Kapitalmarktkommunikation mit größeren Aktionären dann auch ins Gespräch kommt. Man macht sogenannte Roadshows. Und die macht man natürlich nicht nur in Deutschland, sondern die macht man auch in der Schweiz. Da geht man auch nach Großbritannien oder in die USA.
um da Anreize zu schaffen, zu sagen, Mensch, investiert in uns, das macht Sinn und das ist auch gut. Jetzt, du weißt es besser, bin ich so weit informiert, dass wir, glaube ich, in England Vereine haben, die ja auch Aktionen an so einer Börsenaktiengesellschaften sind, die ihren Hauptsitz in Steueroasen verlegt haben, um das Geld zu sparen. Ihr macht das ja nicht. Ist das zum einen richtig, dass die Engländer so weit gegangen sind und haben gesagt, wir sitzen schon längst auf was weiß ich, für kleine, schöne, sympathische Inseln, um da ja nichts zahlen zu müssen? Und zum anderen, warum macht die es dann nicht, wenn die anderen das schon machen?
Also ich weiß nicht, was jetzt andere Vereine, wo die ihre Sitze haben. Ich weiß, dass es Vereine gibt, die ihre Aktionärsversammlungen auf irgendwelchen solchen Inseln machen. Aber den Sitz der Gesellschaft kann ich mir nicht vorstellen, dass er außerhalb von Großbritannien ist. Und auch da alleine nur sich hinzustellen und zu sagen, man verlagert irgendwie den rechtlichen Sitz der Gesellschaft ins Ausland, bringt das noch lange nicht, dass man darüber Steuern sparen würde.
Was ich ja nie für möglich gehalten hätte, muss ich ja wirklich sagen, dass Fußballergebnisse am Aktienkurs abzulesen war. Ich verfolge das wirklich täglich und seit vielen, vielen Jahren gucke ich eben drauf und es steht ja auch in der Tageszeitung. Deswegen kann man es ja eben mal schnell machen. Was auffiel, nach der 1:3 Niederlage bei Union Berlin, rauschte die Aktie runter. Aus deiner Sicht reiner Zufall oder hängt es tatsächlich zusammen?
Das hängt insoweit damit zusammen, dass natürlich Aktionäre schauen, was kann denn dieses Unternehmen zukünftig verdienen. Und am Ende hängt es am sportlichen Erfolg da ab, wie man bei 34 Bundesligaspielenden performt, ob man sich für eine Champions League qualifiziert, ob man Zusatzeinnahmen haben könnte aus einer Meisterschaft beispielsweise oder infolgedessen höhere, bessere Sponsoringverträge abschließen kann. Und das haben die natürlich im Fokus. Und dann hat man am Anfang der Saison natürlich eine gewisse Erwartung über die möglichen Zielerreichungen im internationalen wie im nationalen Spielbetrieb. Und damit verknüpft man natürlich auch gewisse Erlösquellen oder Höhen, die ein Verein für sich nutzbar machen kann. Und wenn man dann ein Spiel verliert, wie in Berlin, also gegen einen Aufsteiger, dann hat ein oder andere vielleicht auch die Kurzschlussreaktion und sagt, ja Gott, ich meine, ich dachte, die hätten jetzt eine tolle Mannschaft, aber vielleicht ist es ja doch nicht so und sind dann etwas zurückhaltender im Erwerb von Aktien. Und dann passiert so etwas, dass der Kurs dann auch mal nach so einer Niederlage runtergeht. Gleichwohl sieht man aber auch, dass sie dann auch wieder steigen. Weil am Ende des Tages kommt es ja darauf an, erreicht man die Champions League, wird man deutscher Meister, wie weit kommt man bei den UEFA-Wettbewerben. Das hat den direkten Einfluss auf die Erlösströme eines Clubs und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, was da als Ergebnis rauskommen kann und was den Wert eines Clubs ausmacht.
Jetzt mal Hand auf Herz. Wie oft bist du als Geschäftsführer Finanzen schon in die Kabine gegangen und hast gesagt, Freunde, das sieht hier im Moment wirtschaftlich nicht ganz so gut aus. Seht mal zu, dass ihr wieder ein bisschen Leistung bringt, dass ihr gewinnt, dass ihr Punkte erzielt, dass wir da wirtschaftlich wieder ein bisschen höher kommen?
Also ehrlich gesagt war ich als CFO noch niemals in einer Spielerkabine vor oder nach dem Spiel. Das ist nicht meine Aufgabenstellung. Dafür gibt es die sportliche Leitung, die sich darum kümmern. Und die Spieler sollen sich auch um den Fußball kümmern und was sie da für Aufgaben haben. Und die kümmern sich dann nicht darum, ob ein CFO ihnen sagt, dass die Börsenkursentwicklung vielleicht nicht so toll ist oder dass man irgendwie Erlöse nicht hat. Das haben die gar nicht im Fokus.
Wie jetzt gerade,
das wollen sie auch nicht.
Wer jetzt gerade bei Wikipedia CFO eingibt, Geschäftsführer, Finanz- und Organisation, um das vielleicht auf die Schnelle noch zu übersetzen, muss ja alles mittlerweile veramerikanisiert werden, muss man richtigerweise sagen. Zum Schluss, Thomas Tress, vielleicht noch die Frage, die Bayern. Die werden mit Sicherheit drüber gucken und sagen, was macht der BVB? Die Bayern sind etwas anders aufgestellt, obwohl sie natürlich auch sehr, sehr große Partner haben, die an den Bayern ja auch erheblich große Anteile haben. Das Ganze aber nicht an der Börse. Wie oft haben denn die schon mal nachgefragt und gesagt, Mensch, wie läuft's bei euch? Funktioniert das? Sollten wir das auch tun? Ich kann mir schon vorstellen, trotz dem ihr natürlich Konkurrenten seid, dass man natürlich auch untereinander mal ganz offen und ehrlich zusammenspricht und sagt, Mensch, ist das ein Erfolgsmodell? Sollten wir es auch machen? Wie schätzt ihr das ein? Hat es solche Gespräche schon gegeben?
Nein, mit dem Fokus eines Börsengangs gab es diese Gespräche nicht. Bayern München ist am Ende Branchenprimus, die haben sehr viel höhere Erlöse. Sie haben gerade für das letzte Geschäftsjahr eine Dreiviertelmilliarde an Erlösen veröffentlicht. Wir liegen da noch deutlich dahinter. Und bisher hat Bayern noch nie sich in die Richtung geäußert, dass sie denn an die Börse wollten. Und wenn ich das richtig weiß, haben sie in den Statuten auch verankert, dass sie nur maximal 30% an der AG, weil die sind keine KGaA, sondern eine reine Aktiengesellschaft, an Investoren vergeben können. Und dieses haben sie auch mit verschiedenen gemacht. Und bisher habe ich noch nie gehört, dass die Bayern den Plan hätten, an die Börse zu gehen.
Aber das ist der Vorteil bei euch. Denn im Endeffekt könnt ihr ja jederzeit mehr Aktien rausgeben, mehr Geld generieren, um die Bayern zu überholen.
So einfach ist die Welt nicht. Wenn man mehr Aktien ausgibt, aber dann muss ja die Frage, was passiert mit dem Geld? Kannst du das ertragsbringend dann auch in dem Club selber anlegen? Und denn wenn der Club der gleiche ist in seiner wirtschaftlichen Potenz, nur die Anzahl der Aktien erhöht wird, dann ist das weder für einen Investor lustig, noch ist das mit einem Börsenkurs eine Spaßveranstaltung dahingehend, dass man ja dann nur mehr Aktien hat, die eigentlich den gleichen Wert reflektieren und damit sollte der Börsenkurs ja eher nach Süden gehen. Und zum anderen hat man auch die Verpflichtung, die wollen ja auch so etwas wie eine Dividende haben für ihre Aktie. Und wenn man einfach nur mehr Aktien druckt, wenn man das mal so flapsig beschreiben wollte, tut man niemandem einen Gefallen.
Wir merken schon, Fußball ist nicht nur 1-0, sondern eine ganze Menge mehr. Und gerade bei Borussia Dortmund ist das eben eine ganze Menge mehr, weil man als börsennotierter Verein auch viele andere Aufgaben hat. Und ich freue mich, dass ich mit Thomas Tress darüber sprechen durfte, dass im Moment Zeit hat. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, denn morgen gibt es ein interessantes Spiel. Du bist im Stadion, schätze ich.
Natürlich.
Sehr schön. Dein Tipp?
Es bleibt spannend. Ich hoffe, dass es gewinnt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50-50.
Mit dem FC Barcelona und Lionel Messi. Habt ihr schon gehört, ob er dabei ist oder nicht?
Also, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er wohl nicht dabei sein kann.
Wäre sicherlich ein Vorteil, glaube ich, wenn er nicht spielen würde. Thomas Tress, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich euch und vielleicht macht ihr doch mal in einer ruhigen Minute auf so ein kleines Jubiläumfläschchen auf und sagt, Mensch, alles richtig gemacht damals. Dankeschön, Thomas Tress.
Gerne.
Das war sie also, die neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, diesmal mit 20 Jahren Börsengang, wenn man das so sagen darf, von Borussia Dortmund. Vielleicht habt ihr eine Reaktion, einen Kommentar auf diese Ausgabe, würde mich sehr freuen. Ihr erreicht mich über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, das könnt ihr gerne ausfüllen, abschicken. Und dann können wir mal ein bisschen in Kontakt halten, wie euch denn diese Ausgabe, aber auch generell Bosses Bundesliga-Blog gefällt. Und vielleicht seid ihr ja sogar so weit zu sagen, mich interessiert ein Thema, mir brennt was auf den Nägeln, ich muss etwas loswerden. Dann könnt ihr euch natürlich genauso melden und dann sprechen wir drüber, über das, was die Fans interessiert oder eben bewegt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also auch da würde ich mich freuen, wenn ihr mal die Kontakte zu mir aufnehmt. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und eben meine Homepage ralfbosse.de. Das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mit dabei zu sein bei dieser neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.